Aus meiner Sicht gibt es einen ziemlichen Mangel an ernsthafter Diskussion auf dem Feld der Sexualität. Also okay, es ist schon immer wieder Thema in den Massenmedien. Es ist sogar die Rede von Reizüberflutung, von Übersexualisierung. Dabei gibt es aber nur ein Problem. Es ist alles nur oberflächliche Vielfalt. Das kritische Bewusstsein ist da gleich null. Eine Auseinandersetzung wird konsequent vermieden. Ihr schreibt allerdings, es gibt einen radikalen Paradigmenwechsel seit einigen Jahren. Welchen Stellenwert hat denn aus deiner Sicht etwa die Auseinandersetzung mit Pornografie in der theoretischen Debatte derzeit?
Genau das würde ich eigentlich ähnlich sehen, nämlich dass es zwar in den ganzen Massenmedien eine ständige Auseinandersetzung mit Sexualität gibt, die aber eben sowas von oberflächlich ist, dass wir genau deshalb gesagt haben, wir wollen eine Testcard zu dem Thema machen, die in die Tiefe geht. Andererseits, innerhalb der Linken, das habe ich auch ein bisschen mit meinen Mitautorinnen und Autoren versucht rauszuarbeiten im Vorwort, findet in den letzten Jahren schon so ein bisschen eine theoretische Auseinandersetzung statt. Als Beispiel haben wir genannt eine Spezialnummer von Phase 2 zum Thema Sexualität oder Texte zur Kunst, die vor einem Jahr ein Spezial zum Thema Pornografie hatten. Ich glaube, da kommt, aber da werden wir uns vielleicht nachher nochmal kurz drüber unterhalten, auch über diese Beschäftigung mit Gender Studies sehr viel ins Rollen. Nur das Problem in der Beschäftigung mit Pornografie, glaube ich, ist dies, dass die Linke zwar inzwischen Porno nicht mehr unbedingt als Tabu behandelt, allerdings feststellen muss, dass es noch keinen wirklichen oder selten einen hierarchiefreien Porno gibt. Also das ist sozusagen selbst noch eine Utopie.
Jetzt hast du ja schon so ein bisschen so einen Grund genannt, dafür, warum Sexualität als Thema, in linke Diskurse und Lebensbereiche so zurückgekehrt ist. Aber vielleicht kannst du noch so ein paar andere Gründe für den Wandel so nennen.
Es gibt ein ganz schönes Interview, will ich mal daran aufmachen, in der Testcard, das eine Autorin mit jemandem geführt hat, der sich Zeitschriften so aus den späten 60ern, frühen 70er Linke angeguckt hat, wo Sex noch ein Riesenthema war, also Stichwort sexuelle Revolution. Und das ist irgendwann in den, ja, sagen wir mal, auf dem Weg in die 80er abgebrochen, und dann haben sich eigentlich die Autonomen fast nur noch zum Thema Sex über Sexismus verständigt. Also Sex war gleich sozusagen vermintes Feld und thematisiert wurde eigentlich nur Gewalt und Unterdrückung, aber nicht, dass es da auch vielleicht schöne Seiten geben kann und wie Alternativen zu dieser Gewalt aussehen könnten. Und ich glaube, da erleben wir gerade wieder eine Verschiebung, nämlich dahin, dass sich Linke wieder Gedanken machen, dass es vielleicht auch nicht hierarchische, nicht patriarchalische Möglichkeiten gibt, Sexualität zu haben.
Also gibt es wieder die Möglichkeit, einer freien, selbstbestimmten Sexualität, die in der Linken wieder gedacht und thematisiert werden kann. Die vorliegende Testcard-Ausgabe geht ja der Frage nach, wie sich Sexualität heute jenseits patriarchaler Muster und tradierter Geschlechterrollen leben lässt. Welche Antworten liefert die neue Testcard denn?
Ja, es gibt verschiedene Ansätze. Also es gibt sehr viele persönliche Artikel, wo Leute aus Erfahrungen, die sie gesammelt haben, berichten. Und es gibt ein paar Artikel, die ein bisschen theoretischer sind. Als persönliche Sache wäre zum Beispiel zu nennen, dass die Organisatorin vom Ladyfest in Wien gesagt haben, ja, wir machen dann auch mal was in Richtung Praxis und so eine Art, naja, Swingerclub-Alternativen auf die Beine gestellt haben, den man sich vielleicht so vorstellen muss, ein bisschen wie dieser Shortbus-Club im gleichnamigen Film, was wohl auch ziemlich gut geklappt hat. Also die Autorinnen waren trotz Anfeindung im Vorfeld danach ziemlich happy, dass sie das realisiert haben, was dann eben aber auch mit einigen Regeln daherging, dass eben Rücksicht auf die Interessen aller, die daran teilnehmen, auch genommen werden sollte und so weiter. Und auf theoretischer Ebene, ich habe es vorhin, glaube ich, ja schon angesprochen, denke ich, ist durch diese Gender- und Queer-Studies einiges in Bewegung gekommen, einfach dadurch, weil eine Kernthese ja die ist, dass Geschlecht großteils eben ein soziales Konstrukt ist. Und wenn man sich das überlegt, gilt es eben auch klassische Männer- und Frauenrollen zu hinterfragen und ja, zu schauen, inwieweit die gesellschaftlich untermauert sind. Und wenn du akzeptierst, dass das im Grunde soziale Rollen sind, die da die ganze Zeit gespielt werden und eben auch das Patriarchat letztlich sich auf sowas aufbaut und jederzeit, wenn man denn wollte, auch verändert werden könnte, dann kann man auch wieder über Alternativen diskutieren.
Dem Marktforschungsinstitut Data Monitor zufolge sind ja so mehr als 70% des gesamten Online-Umsatzes in Europa und den USA mit Online-Pornografie gemacht worden. Und allein im kalifornischen San Fernando Valley drehen 300 bis 400 Produktionsfirmen mehr als 10.000 Pornofilme pro Jahr. Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen in die 80er Jahre, in feministisches Umfeld, damals ging es ja so um Fragen wie, was ist Pornografie, wer macht Pornografie, was tut Pornografie und gegen wen ist sie gerichtet? Und einige Jahre später steht da für mich eher so die Frage, wie kann von Pornografie so etwas wie eine emanzipative Kraft ausgehen?
Ich glaube, dieser Wandel hat sich, auch wenn es diese Porno-Debatte rund um Emma ja wieder gibt seit einiger Zeit, aber dieser Wandel hat sich tatsächlich vollzogen. Porno ist so omnipräsent, wie du ja schon aufgrund dieser Zahlen gezeigt hast, dass man natürlich da kritisch hinterfragen muss, welches Rollenverhalten spiegelt Porno wider, aber dass man gleichzeitig eben auch fragen sollte, gibt es Alternativen? Gibt es also, ich meine, konsumiert wird Pornografie so oder so, und wenn, dann wäre die Frage, gibt es die Möglichkeit auch einer Pornografie, die positive Momente einer besseren Sexualität sozusagen enthält.
Und gibt's die denn? Oder vielleicht noch mal ein bisschen allgemeiner, kann sowas wie eine herrschafts- und hierarchiefreien Porno wirklich geben?
Das ist schwer. Also wir haben ja mehrere Artikel zu dem Thema, wo mehrere Leute unabhängig voneinander recherchiert haben. Und also mein Eindruck ist der, dass es solche Ansätze bislang eher in Spielfilmen gibt, die zwar pornografische Elemente enthalten, aber keine reinen Pornos sind. Also zum Beispiel bei Bruce LaBruce, ein schwuler Filmemacher, der allerdings sehr stark auch noch politische, parodistische Elemente in seinen Filmen hat. Also das, da gibt es zwar immer mal ein paar Pornosequenzen, aber die sind nicht filmtragend. Das heißt also, im reinen Pornofilm, der von vorne bis hinten sexuelle Handlungen zeigt, ist mit das bisher, ja, vielleicht kenne ich es nicht, aber es ist mir bisher entgangen, dass es das schon gäbe.
Jetzt hast du es vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, dass eigentlich in einem Porno auch ein Stück weit immer patriarchale Rollenverhältnisse auftauchen. Was heißt ein Stück weit? Also die tauchen dort auf.
Ja.
Das heißt also auch gleichzeitig, dass kritische Pornoanalyse immer auch kritische Macht- und Gesellschaftsanalyse ist?
Also das ist ja quasi fast ein Zitat aus meinem Beitrag. Und deswegen halte ich es auch für wichtig, dass sich, sei es Akademiker oder sei es ein kritischer Journalismus mit Pornografie beschäftigt, um eben auch festzustellen, welche Deformationen, will ich mal sagen, der Gesellschaft dort zum Ausdruck kommen. Denn das ist ja eigentlich nichts weiter als überspitzte Projektion von Wunschvorstellungen, die in der Gesellschaft entweder vorherrschen oder genährt werden.
Was meinst du in deiner Meinung nach, wenn linke und queere Gruppen an den gängigen Schönheitsvorstellungen der Gesellschaft so festhalten?
Ja, das ist das Paradox. Also, dass es innerhalb der Linken eben immer wieder massive Kritik gibt an diesen Schönheitsidealen. Ein Text von dieser Anti-Lokisten-Gruppe aus Berlin haben wir ja auch in unserer Nummer. Aber wenn ich dann in irgendwelche linken Clubs gehe oder so, dann muss ich doch feststellen, dass es da eben auch Schönheitsideale gibt, die sehr wohl eingehalten werden. So eine Art Indie-Look, sage ich mal. Oder es gibt dann ja schon so ziemlich obskure Sachen wie Suicide Girls, ne? Also so Seiten, wo so halb punkig, halb emo, gothic-mäßig da eben Frauen sich mit all ihren Reizen präsentieren. Und damit wird eigentlich nur auf so einer Indie-Underground-Ebene wird da das selbe reproduziert im Grunde.